Deutschlandfunk Interview. Eine Ankündigung, eine Drohung, die viele Beobachter im Westen, aber auch in Russland überrascht haben dürfte. Jewgeni Prigoschin, der Chef der Wagner-Söldner, warnt in Richtung Kreml. Wir ziehen unsere Wagner-Truppen aus Bachmut ab, wenn nicht genügend Nachschub, wenn nicht genügend Munition bei meiner Truppe ankommt. Zugleich soll die Wahrscheinlichkeit immer weiter zunehmen, dass die ukrainischen Streitkräfte mit ihrer erwarteten Offensive loslegen. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates in Washington, John Kirby beispielsweise, sagte Reportern in einem Briefing, dass seit Dezember über 20.000 russische Soldaten getötet und weitere Zehntausende verletzt worden seien. Am Telefon begrüße ich nun den früheren NATO-General und Militärexperten Hans-Lothar Domröse. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Müller, an diesem besonders ehrwürdigen Tag für Deutschland.
Herr Domröse, wie angeschlagen sind die russischen Streitkräfte?
Sie sind natürlich sehr angeschlagen. Es gibt ja auch die Zahl 200.000 Tote in dem guten Jahr der Kriegsführung, in der Invasion in der Ukraine. Das ist schon fürchterlich. Und weil Sie Bachmut angesprochen haben, dort ist ja ein Straßen- und Häuserkampf seit Wochen und Monaten. Die Erde muss blutgetränkt sein. Ich kann die Zahlen nicht überprüfen, halte es aber für nicht unwahrscheinlich. Wir wissen ja auch von den Russen, dass sie einberufen haben, rund 200.000 Mann. Und die dürften inzwischen in der Front angekommen sein. Die nächsten werden vorbereitet und Russland kann bis zu 1 Million Reservisten einberufen. Das ist eine fürchterliche Menschenschlacht, weil sie kein ehrwürdiges Menschenbild haben.
Diese Drohungen, diese Warnungen von Jewgeni Prigoschin, also in die Kamera diktiert, in die Kamera geschrien, ist das ernst zu nehmen?
Ja, offensichtlich, denn man braucht ihn. Man braucht ihn in Mali, man braucht ihn in Sudan. Das hat ja Außenminister Lavrov gerade angekündigt, gewissermaßen als Schiedstruppe will er die Wagner-Truppe einsetzen. Und in Bachmut bringt er sozusagen die Opferzahlen und nicht die russische Armee. Er ist wertvoll für sie und offensichtlich hat er Einfluss, dass er das so laut sagen kann, ohne in einen Verkehrsunfall verwickelt zu sein.
Ich möchte das noch mal einmal aufgreifen. Also er greift in einem Video, Verteidigungsminister Shoigu und Generalchef Gerasimov direkt an. Also er brüllt in die Kamera, Shoigu, Gerasimov, wo ist meine verdammte Munition? Sind das Auflösungserscheinungen?
Nein, ich glaube nicht. Das zeigt aber, wie mächtig er ist, dass er sich das erlauben kann, diese Herren anzugreifen. Der Verteidigungsminister gilt ja auch als beliebt und Gerasimov nicht gerade als erfolgreich. Also das ist schon sehr erstaunlich. Er muss eine Machtbasis haben und durch die Opferzahlen. Und wir wissen ja jetzt inzwischen, ist er auch angeboten worden von Kadyrov, dem Tschetschenien-Schlechter. Er sagt, wenn der Wagner das nicht macht, die Wagner-Truppe, dann mache ich's. Also offensichtlich können diese beiden Herren sich das erlauben. Das heißt, Putin steht auch unter Druck von rechts, von den Radikalen.
Sie sagen also auf die Frage, wie angeschlagen ist die Truppe, sind die russischen Streitkräfte sehr angeschlagen. Auf der anderen Seite haben wir heute Morgen von unserer Korrespondentin gehört, die Nachrichten melden es ja auch, massive Luftangriffe, massive Drohnenangriffe über die Ukraine. Die Russen haben also noch genügend Nachschub.
Ja, absolut. Das ist ja die Tragik. Wir müssen uns das Riesenland angucken. Das hat 140 Millionen Einwohner. Da ist immer rein mengenmäßig, mathematisch immer was möglich. Und wir wissen ja, dass Menschenleben dort in dem kommunistischen System weniger wert ist als in unseren Gesellschaften. Also insofern wird er schmerzfrei immer wieder nachlegen. Und angeschlagen heißt, sie werden ihre Verteidigungsanlagen, die sie im Süden haben, in Saporizhia und Cherson, weiter ausbauen, verminen und Panzergräben und Panzersperren einbauen. Also sie halten dort verzweifelt und offensichtlich derzeit noch gut.
Würden Sie der Ukraine noch mehr Waffen liefern?
Müssen wir. Die Ukraine, ich will mal eine Zahl nennen, der Generalstabschef der Ukraine hat gesagt, zum Anfang des Krieges hatte er 1.000 Panzer, jetzt ist er weit unter 300. Also mathematisch wäre er der Weihnachten durchgeschossen. Und Sie können sich vorstellen, dass die Ukraine natürlich keinen Nachschub mehr aus dem Osten bekommt, also von Russland. Wer denn sonst, wenn nicht die westliche Ukraine-Kontaktgruppe, kann die Ukraine stützen? Munition und Waffen, Hightech brauchen sie, Abstandswaffen, um in diesen besetzten Schlauch hineinwirken zu können, sonst geht's nicht.
Kampfflugzeuge?
Ja, natürlich. Die Holländer haben das jetzt ja mit F-16 versprochen, wenn ich das richtig verstanden habe. Präsident Zelensky war ja letzte Woche offensichtlich in Den Haag. Ja, da bewegt sich was und wir brauchen alles. Und Minister Pistorius hat ja gesagt, how long it takes. Also wir müssen viel liefern und es wird noch womöglich lange dauern. Und selbst wenn die Offensive erfolgreich ist, heißt das ja noch lange nicht, dass Präsident Putin verhandeln will.
Warum tut sich die deutsche Politik aus Ihrer Sicht so schwer, Kampfflugzeuge in die Region zu bringen?
Ja, wir haben das ja von Anfang an gesehen. Wir sagen immer erst nein, um es dann hinterher doch zu machen. Too little, too late, nennen unsere amerikanischen Freunde das. Also mit Flugzeugen, Drohnen und weitreichender Artillerie, 300 Kilometer, können Sie natürlich Russland erreichen. Und Russland selbst als Land ist ja gewissermaßen ein Sanktuarium. Der Krieg findet ja ausschließlich auf ukrainischem Boden statt. Hm. Nicht? Die Krim ist weg und da unten also.
Die Russen bestreiten das ja ein bisschen. Drohnenangriffe der Ukraine angeblich auf russisches
Territorium. Das war ja mehr in China Böller da, aber immerhin. Also ist ja nichts passiert. Also deswegen sind wir wahrscheinlich zögerlich, weil wir im Westen allgemein, nicht nur die Deutschen, auch die Amerikaner, sagen, wir wollen nichts liefern, was sozusagen Russlands Bestand gefährdet. Es geht hier aus meiner Sicht ausschließlich um das Überleben der Ukraine. Es geht nicht um die Vernichtung Russlands.
Es gibt das Argument, wir werden dann Kriegspartei, was die deutsche Position jedenfalls verhindern will. Olaf Scholz will das verhindern. Macht das einen Unterschied, ob ich Nike und Hawk-Raketen liefere, ob ich Panzer liefere, ob ich dann so weit gehe und Kampfflugzeuge liefere?
Nein, das meine ich nicht. Kriegspartei wird man in dem Moment, wo man Soldaten dorthin schickt, stationiert und mitkämpfen lässt. Dann ist man Kriegspartei. Das hat kein Mensch vor. Aber die Ausrüstung müssen wir doch liefern, sonst verblutet uns die Ukraine. Das ist ja ein mathematisches Ziel. Wir müssen auch mehr Munition produzieren. Und ich will noch eine Zahl nennen. Ich weiß nicht exakt, ob sie stimmt. Die Russen produzieren 20 Panzer im Monat, wir 20 im Jahr. Das ist doch der mathematische Dreisatz erklärt uns doch, im Herbst sind die durchgeschossen, wenn wir nicht liefern.
Also zur Verteidigung?
Im Westen allgemein, nicht Deutschland alleine.
Zur Verteidigung geht alles.
Ja, muss man. Das ist doch unser Ziel offensichtlich. Wir wollen doch die Ukraine, die in Europa von den Amerikanern bislang verteidigt wird und Deutschland liefert viel. Wir müssen alles tun, sonst ist das Überleben der Ukraine nicht gewährleistet. Und
damit ist jede Verhandlungsperspektive für Sie vom Tisch?
Nein, danach. Offensichtlich sind doch beide Präsidenten jetzt nicht bereit zu verhandeln. Um Gottes Willen, natürlich bin ich auch für Verhandlungen. Aber die beiden Präsidenten wollen nicht verhandeln und sie wollen ja beide das Gleiche. Präsident Putin will die Ukraine haben und Zelensky will sie natürlich verteidigen. Also das ist ein Nullsummspiel.
Entschuldigung, kann der Westen darauf wirken, dass nicht immer weiter bombardiert und geschossen wird, dass Verhandlungen früher kommen, so wie viele Kritiker das wollen und vorschlagen?
Na, das kann ja sein eines Tages. Man hört ja auch die chinesische Initiative, Washington und auch Berlin, wenn ich das richtig verstanden habe, haben ja das begrüßt, das Gespräch mit Präsident Zelensky und Präsident Xi. Da wird ja im Hintergrund immer verhandelt, Gefangenenaustausch, Getreideabkommen. Und natürlich muss man sehen, wie man im Endergebnis verhandelt, das wissen wir. Darauf muss man vorbereitet sein. Aber wenn es zum Waffenstillstand kommt, kommt er ja nur, wenn irgendjemand die Garantie, die Sicherheit für die Ukraine übernimmt. Und dann könnten wir Kriegspartei werden. Erst dann, wenn der Waffenstillstand da ist. Denn einer muss sich ja schützen.
Ich hatte eben von Nike und Hawk-Raketen gesprochen. Fällt mir jetzt ein, das war früher. Patriot-Systeme sind es ja, die Abwehrsysteme, die aktuell geliefert werden, auch aus den USA. Wenn wir bei den Waffen bleiben, Puma-Fahrzeuge, Puma-Panzer, Bundeswehr. 50 neue sind bestellt worden, sollen bestellt werden, kosten 1,2 Milliarden Euro, obwohl die bestehenden Puma-Kontingente ja kaum einsatzfähig sind. Trotzdem eine richtige Entscheidung.
Absolut. Denn Sie müssen sehen, der Puma muss ja den Marder ersetzen. Auf dem Marder habe ich Grundausbildung gemacht vor 50 Jahren. Irgendwann kommt der in die Jahre. Der ist noch tüchtig, haben gerade gesehen in Litauen bei der Enhanced Forward Presence Brigade. Das ist alles noch ein tüchtiges Fahrzeug, aber es ist nicht weiterreichend über 2030. Wir brauchen diese Puma, um die Marder zu ersetzen. Und jeder weiß, dass man moderne Gefechtsfahrzeuge braucht, um die Freiheit zu verteidigen. Das ist für mich unstrittig. Die Kosten ist eine andere Frage.
Bei uns heute Morgen live im Deutschlandfunk der frühere NATO-General Hans-Lothar Domröse. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen noch einen guten Tag.
Wünsche Ihnen auch heute am 78. Tag der Befreiung Deutschlands.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.